Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich hätte jetzt auch noch lieber zugehört. Dann hätte ich mir das ersparen können, weil das ist wirklich so viele Impulse in so wenigen Worten, das habe ich jetzt echt schwer. So, aber ich denke, wir starten mal. Wohin muss ich? Ah ja, ich weiß. Genau. Olympische Spiele 2012 haben angefangen. Wer hat es gesehen am Freitag? Oh, schön. Ich hatte keine Zeit, ich konnte es nicht sehen. Ja, ich beneide euch, weil ich gehört habe, es war super, es war eindrucksvoll. Es sind ja etwa... Achso, das Monitor ist nicht an, ne? Okay, dann habe ich ein bisschen ein Problem. Es waren 40.000 Athleten haben sich da, glaube ich, gemeldet. In 204 Nationen, in 302 Wettbewerben, in 26 Sportarten. Das sind, ich habe ausgerechnet, 906 Medaillen. Na gut, die Mannschaften, die kriegen ein bisschen mehr Medaillen, dann kriegt ja jeder eine, aber so viel sind es etwa. So ein Athlet habe ich mir in so einem sehr ausführlichen Interview mal so mitgekriegt, der bereitet sich oft ja jahrelang darauf vor, dass er auf so einem Ereignis wirklich topfit ist. Das heißt, er macht erst andere Wettkämpfe und ist dann irgendwie gestählt, ist dann irgendwie auch fit für so ein Ereignis wie ein olympisches Spiel. Und diese Sportler, die, ja, das fasziniert mich immer wieder, weil ich nicht so der Typ bin, die legen eine Disziplin an den Tag, das ist Wahnsinn. Also so, wie vorhin schon gesagt, also mal, heute brunche ich mal anstatt Frühstück und dann mache ich mal irgendwas anderes. Nein, der Tagesablauf ist durchstrukturiert. Da gibt es einen Trainingsplan, da gibt es einen Trainer, der genau darauf achtet, dass auch der eingehalten wird. Das ist also Wahnsinn. Aber es ist irgendwie immer wieder faszinierend, wenn man dann das so sieht, was dort für Leistungen gebracht wird und was die zustande bringen. Ich finde es immer faszinierend. Ich habe gestern ganz kurz mal reingeguckt und in der letzten Zeit spielen wir so ein bisschen zu Hause, ein bisschen, ich sag's mal so, Federball. Aber ich habe bei Badminton reingeguckt. Wahnsinn. Der helle Wahnsinn, was das für eine Geschwindigkeit ist, was das für eine Geschicklichkeit, was für eine Reaktion da ist. Es fasziniert mich, wie Gott den Menschen geschaffen hat und was, wenn er sich auf etwas konzentriert, wenn er sich auf irgendetwas dahin will, in sich ein Ziel setzt, dass er das dann auch schaffen kann. Ja, alles ordnet, jetzt sehe ich es auch dort, danke. Jetzt alles ordnet sich diesem Ziel. Wenn heute Paulus da wäre, dem wäre das nicht unbekannt. Paulus hätte sich sicher über die Eröffnungsfeier schon ein bisschen Nase gerümpft, dass so mit den Wundern auf der Insel und so Sachen, das sieht er alles vielleicht ein bisschen anders. Aber die Stadien, Wettkämpfe, das kannte er. Zu seiner Zeit gab es die Isthmischen Spiele alle 2 Jahre in seiner Heimat. Er kannte das, dass Sportler sich trainiert haben, dass sie dann auch versucht haben, an diesem entscheidenden Tag auch den Wettkampf zu gewinnen. Und deswegen hat Paulus, als er mit den Korinthern mal wieder ein ernstes Wort sprechen musste und ihnen einen Brief geschrieben hat, auch dieses so als Einstieg genommen und hat ihnen geschrieben, dass er sozusagen das Christsein mit einem Sportler vergleicht. Und ich lese uns 4 Verse vor diesem Text, den wir jetzt gerade gehört haben. Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis, den Siegeskranz. Darum lauft so, dass ihr den Kranz gewinnt. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für den Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Paulus nimmt das als Bild. und stellt den Christen, ja, den Sportler vor. Der Sportler, der kämpft für eine vergängliche Sache. Damals für einen Pinienkranz, der irgendwann mal sein Dasein sich auflöste und ganz schwelg und trocken wurde. Heute kriegt man eine Goldmedaille als Gewinner. Aber auch die ist nicht viel wert. Ich habe mir sagen lassen, im himmlischen Jerusalem sind die Straßen mit Gold gepflastert. Also es bleibt nur eine Erinnerung. Paulus sagt, diese Menschen nehmen sehr viel auf sich. Er nimmt das sehr ernst, wie diszipliniert, wie zielgerichtet sie vorgehen, um diesen Sieg zu erreichen, um der Schnellste zu sein, um der beste Kämpfer zu sein. Und er sagt, das ist eigentlich ein Vorbild für mich als Christ. Ich will auch erkämpfen. Und er sagt, ich selber will nicht, ja, ich darf es wissen, ich kämpfe ja nicht um etwas Vergängliches, sondern ich darf wissen, wie es auch in der Einleitung gesagt worden, Jesus wartet auf mich. Er, der mich jetzt zwar durch den Heiligen Geist begleitet, durch das Leben, aber da werde ich ihm Auge in Auge gegenüberstehen. Da werde ich meinem himmlischen Vater gegenüberstehen und sehen und erfragen können, all die Dinge, die mich bewegen, auf die ich hier in dieser Zeit keine Antwort bekomme. Da werde ich endlich ja keine Berge und keine Täler mehr erleben. Da wird es nur noch schön sein. Und er sagt so schön, auf der Wolke 7, wie ein Sportler dann schwebt, wenn er gewonnen hat, wenn die Tränen kommen, wenn alle die ganze Last runterfällt des Trainings, der Disziplin, der Hingabe, so wird es dann auch im Himmel sein. Und Paulus, es ist wichtig, dass ja, den Korinthern will er das so vorleben und sagt, ich lebe das. Ich bin dieser Sportler. Ich bin der, der alles hingibt, damit ich das Ziel erreiche. Er trainiert, ja, sagt er, er trainiert seinen Körper. Ja, er vergleicht das ja nicht nur mit einem Läufer des Lebens, sondern auch mit einem Kämpfer. Das ist vielleicht auch ein besonderer, nicht nur ein Zufall, sondern ich denke, der hat sich das überlegt. Der Läufer, das ist das, was so das tägliche Leben immer wieder. Die ganzen Widerstände. Aber der Kämpfer, das sind dann auch vielleicht später in unserem Leben, wenn man das mal, ich werde noch drauf kommen, die Versuchung, diese Kämpfe, die wir haben werden, die Widerstände, die wir so in unserem Leben erleben. Er sagt, ich trainiere meinen Körper. Er benutzt etwas, was vielleicht immer wieder auch missverstanden wird, dass er ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper. Das hat man ihm immer so als Leibfeindlichkeit ausgelegt, dass er ja so weit oben drüber schon ist, dass der Leib nicht zählt. Nein, der Sportler muss seinen Körper im Zaum halten. Der muss ihn trainieren. Der muss ihn so lange Bewegungsabläufe einstudieren, bis das klappt. Ein Tennisspieler, ein Badmintonspieler. Bis die Reaktion da ist, bis der Schlag sitzt. Deswegen ist es keine Leibfeindlichkeit, Paulus, sondern er sagt, ich muss meinen Körper, ich muss das auch unter Kontrolle bekommen, damit ich dieses Ziel erreiche. Und genau ebenso wie ein Sportler das unter Kontrolle geben, so sieht er das auch als Christ. Ich muss meinen Körper, mein ganzes Leben unter die Kontrolle bekommen. Mit glühenden Worten tut Paulus im ganzen Korintherbrief und auch immer wieder darum zu kämpfen und ihn deutlich zu machen, den Korinthern, um was es ihnen geht. Dass er seinem Lebenslauf, in seinem Lebenskampf, den er kämpft und den er lebt, dass er es nicht aus Zwang macht, sondern er sagt, und das ist so das Wichtigste, was ihm immer wieder ist, ich mache das in der Freiheit, die Jesus Christus mir gegeben hat. Es ist kein Zwang dahinter bei dem, was ich euch vorlebe und was ich euch predige. Sondern es ist die Freiheit, die ich in Jesus Christus habe, dass ich mich freiwillig, freudig, ganz Jesus hingebe und ganz auch Gott und Jesus dienen möchte. Und er sagt das so, ich bin einige Kapitel hier vorne dran im ersten Kapitel, ich bin frei vom jüdischen Gesetz. Ich bin frei von Menschenmeinungen. Ich bin frei und unabhängig von Gemeinden, ich muss mich nicht irgendeinem Diktat beugen oder irgendeiner Vorstellung beugen oder ich muss mich auch nicht euch beugen, weil ihr mich vielleicht bezahlt als Apostel. Nein, ich habe mich freigeschwommen. Ich mache das alles aus freien Stücken. Und was treibt ihn dann? Und er sagt es dann in einer anderen Stelle, es ist die Liebe Gottes, die ihn treibt, dass er sich ganz hingibt, dass er ganz bereit ist, sich für die Sache Jesu, für das Reich Gottes einzusetzen. Freie evangelische Gemeinde Wiesloch-Walldorf. Frei? Frei im Sinne von Paulus? Oder frei in dem Sinne, ja, dass wir eine selbstständige Gemeinde sind oder ihr eine selbstständige Gemeinde seid im Konzert der christlichen Gemeinden, Gemeindebünde oder Kirchen? Oder sind wir als Glieder der freien evangelischen Gemeinde Wiesloch-Walldorf frei in Christus? Frei von dem jüdischen Gesetz? Vielleicht schon, aber vielleicht gibt es noch so eine geschichtliche Tradition in unserem Leben, die uns eben nicht frei sein lässt, wo wir Dinge pflegen, die eigentlich gar nicht mehr die gar nicht so in der Bibel stehen. Frei von Menschenmeinungen? Ich weiß es nicht, aber es ist eine Überlegung wert, inwieweit wir wirklich frei sind. Und Paulus, wenn er all das, was er auch hier jetzt als Ansporn, als Motivation sagen will und später auch diesen ja recht knallharten Text aus dem Alten Testament diese Geschichte heranzieht, dann geht es ihm nicht darum, uns Angst zu machen, nicht darum, uns unter Druck zu setzen, sondern geht es ihm darum, seht eure Freiheit, seht eure Freiheit, die ihr in Christus habt. Und dann seht auf das Ziel, nämlich die Ewigkeit bei Gott zu leben und ihn in dieser Gemeinschaft zu sein. Und dann werdet ihr selber durch die Liebe Gottes motiviert werden und getrieben sein, auch euch ganz ihm hinzugeben. Du meinst sicher zu stehen, gib Acht, dass du nicht fällst. Paulus, so kommt das bei mir immer wieder rüber, bei diesem Lesen dieser Textabschnitte, hat echt ein ganz, ganz große Sorge. Das Leben der Korinther, das sieht er am Abgrund. Wie sie außerhalb der Gemeinde auftreten, aber auch wie sie innerhalb der Gemeinde miteinander umgehen. Wir kennen ja diese Geschichten, wo sie zum Abendmahl sich treffen und die einen, die das die Möglichkeit haben, bringen was zu essen mit und essen und die anderen, die haben nichts und kriegen auch nichts ab. Sie haben einen Lebenswandel oder sie legen einen Lebenswandel an den Tag, da treiben ihn also die Tränen in den Augen und er sieht Entwicklungen in der Gemeinde, die er dann eben auch wiederfindet in dem, was das jüdische Volk damals, als sie Ägypten verlassen haben, dort befreit worden sind und dann diese 40 Jahre durch die Wüste mussten, und um das Land Kanaan einzunehmen. Und er sieht es so dramatisch, und dass er auch ja, unter dem Eindruck steht, ja, es ist so schlimm, dass sie sogar dieses Ziel verfehlen können, dass sie mal nicht in der Ewigkeit bei Gott sein können. So dramatisch sieht er das. Ich muss jetzt aufpassen. Und das Ganze ist, ja, die Korinther leben das alles unter dem Deckmantel der Freiheit. Sie sagen, ich bin doch frei, ich kann doch tun und lassen, was ich will. Das ist richtig. Aber nur im Kontext dessen, was Gott für richtig hält und auch für richtig hält. Die Korinther waren ja mit geistlichen Gaben gesegnet ohne Ende. Die schwebten ja über allem. Und doch alle Erkenntnisse, alle geistlichen Gaben, die sie hatten, hat dazu geführt, dass sie im Leben an dem vorbeigelebt haben, was Gott eigentlich wollte. Ist doch sehr klein. Die Wüstenwanderung nimmt Paulus jetzt als Beispiel. Und damit wir das so ein bisschen auch verstehen oder die Zuordnung haben, er macht nochmal deutlich in den Texten, ich will, dass ihr euch klar macht. Das sagt er den Korinthern. Paulus will dir nichts überstülpen. Er will nicht sagen, ihr müsst das tun oder so, aber macht das endlich, sondern er möchte, dass wir darüber selber nachdenken und so überlegen, wie steht es um uns, betrifft uns das und wie müssen wir uns verhalten. Er sagt, alle diese Ereignisse, die aufgeschrieben sind in dem Mosebuch, alle diese Ereignisse sind uns als warnendes Beispiel gegeben. Dies alles geschah mit ihnen in vorausdeutender Weise. Es ist uns zur Warnung aufgeschrieben worden, denn wir leben in der letzten Zeit. Es ist erstaunlich, wie Paulus mit alttestamentlichen Texten umgeht. Also ich würde mir nicht immer getrauen, so viel neutestamentliche Gedanken da hineinzulegen und hineinzudeuten. Aber er macht das. Und ich will das mal so ein bisschen zuordnen. Der Start der Juden war die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und dann war es der Weg, der war die Wüstenwanderung. Dass es 40 Jahre waren, das war ihr Problem. Das war ja nicht auf dem Plan gestanden, ne? Aber so ist das nun mal. Vielleicht auch ein Zeichen für uns und auch vielleicht ein gutes Zeichen für uns, dass Gott auch manchmal mit uns lange Umwege geht, bis er zum Ziel mit uns kommt. Das Ziel war das Land Kanaan, ein eigenes Land, in dem sie leben durften und sollten, wo Milch und Honig flossen. Aber was eben auch bewohnt war, und mit Menschen, die im Kopf größer waren wie sie und wo sie fürchterliche Angst hatten und deswegen mussten sie halt noch eine Ehrenrunde drehen. Für uns heute, und so sieht Paulus denn einfach den Zusammenhang, wir sind im Neuen Testament, wir sind erlöst aus der Versklavung der Sünde, aus der ewigen Verlorenheit. Und jetzt kommt für Paulus das Entscheidende. Der Weg, den die Israeliten damals gehen mussten, diese Wüstenwanderung, war der Weg der Bewährung. Sie mussten sich bewähren in dem, was sie jetzt in der Nachfolge taten. Für uns ist es heute, und an anderen Texten wird uns das immer wieder deutlich, die Versuchungen und die Prüfungen, die Gott in unserem Leben zulässt. Und das Ziel ist bei uns die Vollendung in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei Gott. Alle, so sagt Paulus in diesem Text, alle die Juden, die damals starteten, als es das Richtung Kanaan ging, hatten die gleichen Voraussetzungen. Und alle waren unter einer Wolke. Wir kennen das ja, dass sie wurden geführt durch die Wolke am Tag und des Nachts durch die Licht- oder durch die Feuersäule. Alle gingen durch das Meer. Alle aßen dieselbe geistliche Speise. Alle tranken denselben geistlichen Trank. Alle tranken aus dem einen geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der immer bei ihnen war. Und für Paulus ist das so einfach, in das Neutestamentliche, in unsere Zeit hinein zu interpretieren. Und er sagt, alle waren unter einer Wolke. Ja, das war der Führung und den Schutz, den wir heute erleben. Alle gingen durch das Meer. Das ist die Taufe auf Christus. Alle aßen denselben Speise oder den geistlichen Trank. Es ist das, was wir heute als Abendmahl erleben, als Stärkungsmahl, als Erinnerungsmahl. Alle tranken aus einem geistlichen Felsen und selber sagt das ja, das ist Christus, der aus dem sie gelebt haben. Damals schon im Alten Testament als ein Hinweis. Christus in uns durch den Heiligen Geist. Und deswegen glaube ich, ist es hochinteressant auch, dass wir diese Worte, die Paulus uns da sagt, auch ernst zu nehmen, aus das, was aus dem Alten Testament uns gesagt wird. So ein Bild, Sportler oder jetzt auch dieses Beispiel von Israeliten, wie sie ja durch die Wüste gewandert sind, ist natürlich darf man nicht in alle Richtungen deuten und auslegen. Es hat immer nur wenige kleine Aspekte, um die es umgeht. Und hier geht es wirklich auch darum, was ich schon gesagt habe, dass Paulus sich Sorgen macht, dass es den Korinthern genauso ergehen könnte wie dem jüdischen Volk damals, dass sie das Ziel, die Ewigkeit bei Gott, bei Jesus nicht erreichen werden. Dass sie von sich aus, aus Leichtfertigkeit, aus Überheblichkeit eben nicht das Ziel erreichen werden. Wir nennen das heute Sünde und es geht hier nicht darum, dass wir, glaube ich, sündigen. Also heute ist nicht der Aufruf, nicht mehr zu sündigen, das werden wir nicht schaffen. Ich kenne so Glaubensgemeinschaften. Da würde ich auch gerne Mitglied werden, aber ich traue mich nicht. Wir werden sündigen. Und es geht auch nicht darum, dass wir sündigen, sondern Paulus stellt bei den Korinthern fest, sie verharren in der Sünde. Sie bleiben in bestimmten Dingen einfach stecken und lassen sich nichts sagen. Sie lassen sich nicht hinterfragen. Sie lassen sich nicht in Frage stellen mit dem, was sie tun und wie sie leben. Und das macht ihm Sorgen. Und dadurch können wir leichtfertig unsere Gemeinschaft mit Gott aufs Spiel setzen. Nun zu diesen drei Punkten. Das sind ja fünf Dinge, die das Volk Israel da, wo Paulus aufzählt, die sie falsch gemacht haben. Drei Dinge sind mir jetzt mal so wichtig geworden und wir müssen ja auch bedenken, wir haben es heute so warm, ich möchte die Predigt nicht zu lange machen. Was hat sie denn nun davon abgehalten, das Ziel zu erreichen? Was war denn ihre Not? Was haben sie denn falsch gemacht? Und das eine ist die Unzufriedenheit. Sie hatten irgendwann mal das Manna satt und haben sich daran erinnert, in Ägypten, da haben wir Fleisch gegessen. Und vielleicht hatten sie noch andere schöne Dinge in Ägypten. Aber dass sie dort 14 Stunden vielleicht arbeiten mussten und dann nur, um dann noch ganz kurz irgendein Lamm zu braten und dann zu essen, aber dass sie sonst versklavt waren, dass sie keinerlei Freiheiten hatten, hatten sie völlig vergessen. Sie erinnerten sich an die, wie es schon schön heißt, an die Fleischtöpfe Ägyptens zurück. Und das ganze Murren und diese ganze Unzufriedenheit, die sie da an den Tag legen, die gipfelte darin, dass sie von Gott erwarteten und Gott gebeten haben, gib uns Fleisch. Gott hat es gemacht. Gott gab ihnen Fleisch, doch noch während sie auf dem Fleisch kauten, schlug er sie bereits mit einer Plage. Und viele sind umgekommen. Der Friedhof, auf dem die Toten damals begraben wurden, hat den Namen Lustgräber. Das heißt, der Teil, der übrig geblieben ist, hatte kapiert. Es ging nur darum, die eigenen Lüste, das eigene Fleisch zu befriedigen. Und deswegen sind die umgekommen. Wenn man das auf den Spottler jetzt übertragen, dann müssen wir auch sehen. Ja, ein Spottler kann auch nicht jetzt sagen, wenn im Nachbartisch, im Restaurant einer ein Schweinshaxen hat, dann ist das nicht sein Programm zurzeit. Dann kann er nicht sagen, ich will das auch essen. Er muss seine Ernährung und all das, was er tut, auf das Ziel ausrichten, auf das, was er erreichen will. Ich sage nicht, dass ich esse gerne Schweinshaxen. Dass wir keinen Schweinshaxen essen sollen. Aber dass wir uns immer wieder, und da ist auch so meine Beobachtung in unseren Gemeinden, allzu schnell immer wieder erinnern an irgendwelche schönen Sachen und meinen, das müssten wir auch haben. Und wenn wir das nicht jetzt bei uns in der Gemeinde hinkriegen, nicht bei uns im Hauskreis hinkriegen, nicht in unserer Dienstgruppe, wo wir gerade mitarbeiten, dann bin ich so unzufrieden. Und wir machen Gott dafür verantwortlich, dass ich nicht das kriege, was ich so gerne hätte. Wer immer nur den Annehmlichkeiten, den Bequemlichkeiten oder dem Müßiggang Raum gibt, ja, der steht in der Gefahr, das Ziel zu verfehlen. Müßiggang, so heißt es im Volksmund, ist der Anfang allen Lasters. Paulus hat die Not bei den Korinthern gesehen. Ich kenne euch nicht. Deswegen habe ich es heute leicht hier. Aber auch wir, auch ich neige dazu, eben oft unzufrieden zu sein mit dem, was Gott mir gibt. Und da gibt es schon Momente, wo ich denke, das ist so banal, dass ich mich manchmal sogar neidisch bin auf das schönere Auto bei meinem Nachbarn. Oder ich hätte auch gern mal so einen richtig tollen Flitzer, wo ich so richtig allen so imponieren kann. Mein Schwager fährt so ein Auto und meine Frau hat neulich, ist mit ihm durch die Stadt gefahren und wenn dann alle dastehen mit dem Foto und fotografieren und weil das so ein seltenes Auto auch noch ist und es hängt mir auch raus. Also ich bin schon manchmal auch versuchlich an der Stelle. Aber es gibt so viel, das ist jetzt so ein banales Ding. Aber wir haben so viele vielleicht auch Dinge, die in uns tief wurzeln, die wir irgendwie mitgebracht haben, wo wir uns einfach auch gegen Gott aufbegehren. Ein weiterer Punkt ist das Misstrauen. Sie selber, das Volk Gottes, war inzwischen große Teile waren unzufrieden. Dass die 40 Jahre waren wirklich mühsam. Und da von einem Platz zum anderen. Und sie zweifelten an, dass das, was Gott da mit ihnen macht, den Plan, das Ziel, das Land Kanaan, das kann nicht das Richtige sein. Und als Folge können wir lesen, auch im, ganz ausführlich im 4. Mose dann, schickte Gott Schlangen, von die dann auch viele umbrachten. Und Paulus sagt, ja, liebe Korinther, so ist das mit euch. Ihr glaubt auch, einen besseren Weg zu kennen, wie man in den Himmel kommt. Ihr glaubt auch, den Weg zu kennen. Nein, das ist nicht der richtige Weg. Und ich denke, auch für uns ist es so, die Abkehr von Gottes gutem Willen, von Gottes Plan, ist Misstrauen Gott gegenüber. Ein Sportler kann sich das auch nicht leisten, vom Trainingsplan abzuweichen. Ich habe im Zuge der Vorbereitung, die war etwas kurz, aber ich hatte dann doch noch ein bisschen Zeit, im Internet zu recherchieren und hatte dann so einen Trainingsplan für einen Halbmarathon mir mal runtergeladen. Ja, es wird mich mal reizen. Ich weiß nicht, macht einer sowas? Halbmarathon, Marathon her? Ah ja, okay. Keiner? Es ist noch Potenzial da, würde man sagen heute, ne? Da kann man den Plan nicht einfach verlassen. Wenn man das Ziel erreichen will, muss man diesen Plan durchziehen. Dann hat man die Chance, den Halbmarathon zu schaffen. Und Paulus sagt das auch. Der Plan Gottes, den Gott mit euch hat, mit eurem Leben, zweifelt ihn nicht an. Glaubt nicht, dass Gott nicht wirklich gute Gedanken, gute Wege mit euch gehen will. Wir selber hatten als Familie vor einiger Zeit, bevor wir in die FEG Karlsruhe gekommen sind, auch so ein Problem, wo wir einfach auch gezweifelt haben, Mensch, was macht Gott mit uns da als Familie? Was passiert da? Wir waren so geschockt, dass wir wirklich gezweifelt haben, dass es Gott mit uns noch gut meint, dass er einen guten Plan für uns hat. Aber Gott hat es dann doch so geführt, dass wir hinterher jetzt nach 12 Jahren sagen können, ja, das ist fast wie ein Traum, den Gott uns in Erfüllung gebracht hat. Aber das war trotzdem nicht zu erkennen am Anfang. Und da muss man trotzdem treu bleiben, da muss man dranbleiben, da muss man nicht an Gott zweifeln, sondern ihm immer wieder auch im Gebet, in einem Lied sagen, ich weiß, dass du es gut meinst, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, auch wenn es jetzt manchmal in mir rumort, wenn es manchmal wirklich das Misstrauen hochkommt. Es gab noch einen dritten Punkt, die Verachtung. Das Volk murrte gegen die von Gott berufenen Führer Mose und Aaron. Die geistliche Leitung wurde verachtet. Auch das wurde mit dem Tod bestraft. Und da denkt Paulus natürlich sofort an die Korinther. Die waren ja sowas von stur geworden. Die waren ja sowas von überheblich geworden, auch dem Paulus gegenüber, dass er wirklich es sehr, sehr schwer hat und immer wieder auf seine Autorität als Apostel zurückgreifen musste, ihn das ausführlich beschreiben musste, welche Autorität er bekommen hat durch Christus und sie immer wieder in der Richtung ermahnen musste. Auch ein Sportler kann sich das nicht leisten, nicht auf den Trainer zu hören, der schon viele trainiert hat, der Erfahrungen hat, der selber vielleicht schon diesen Weg gegangen ist und einen solchen Kampf, so eine Olympiamedaille vielleicht gewonnen hat. Und die Frage, die mich auch immer wieder bewegt, wie gehen wir mit unseren geistlichen Leitern bei uns in der Gemeinde um, die sich für uns aufopfern, die sich für uns engagieren, die neben ihrem Beruf noch oft vieles hier in der Gemeinde leisten und die doch auch, wie wir alle, abhängig sind von Gott. Es macht doch keiner ein geistliches Amt hier in der Gemeinde, ohne zu wissen, er ist abhängig von Gott. Wir können doch von uns aus nichts bringen. Und ich wünsche uns auch, dass wir unserer geistlichen Leitung, ob es hier in der Gemeinde ist, ob es manchmal auch in unserer Bundesgemeinschaft der Bundesfreie Evangelischen Gemeinde ist, dass wir Respekt haben, dass wir danken dafür, dass wir geistliche Leitung haben. Denn wir sehen, dass da, wo heute keine geistliche Leitung ist, dass vieles drunter und drüber geht und nicht zum Besten für uns und für die Menschen ist. Drei Dinge also, die wir jetzt hier etwas näher betrachtet haben, die Paulus auch den Korinthern vorhält. Und er kommt dann zum Schluss, und das ist für mich das Wichtigste. Er möchte eigentlich, dass die Korinther sich neu ausrichten, dass sie darüber nachdenken und sagen, ja, wir müssen unseren Lebensstil neu ändern. Sie sind in Verhaltensmuster zurückgefallen, die sie früher vielleicht gelebt haben, bevor sie Gott kannten. Und wir müssen das auch immer wieder neu machen. Es tut mir leid, dass ich euch heute so in der Ferienzeit, wo vielleicht jetzt der Urlaub ansteht und die großen Ferien, so noch mit hineinnehme, herausfordere, darüber nachzudenken. Wo muss ich mich neu ausrichten? Wo muss ich mich neu korrigieren lassen? Wo soll ich mich ganz neu aufstellen, damit ich auch das Ziel erreiche? Wir haben es vorhin in dem Text gehört, die Proben, auf die uns Gott stellt, sind noch nicht über das Maß gestiegen. Sie sollen noch größer werden in der Endzeit, in der letzten Zeit, in der wir ja irgendwo leben, aber wir wissen ja nicht, wo wir da stehen. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das Letzte, was Paulus und auch uns hier sagt. Aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Das sollten wir einfach mit nach Hause nehmen. Gott lässt Prüfungen zu, Gott lässt Versuchungen zu. Gott lässt es zu, dass wir durch Täler gehen. Gott lässt zu, dass wir enttäuscht werden. Gott lässt zu, dass wir Schmerz ertragen, dass wir Leid in unserem Umfeld haben werden. Aber Gott wird uns nicht über unsere Maßen kaputt machen wollen und uns demütigen wollen, sondern er hat auch die Kraft und er wird sie uns geben, damit wir diese Dinge durchstehen können und auch dann das Ziel erreichen können. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich weiß, und deswegen habe ich diese Überschrift auch so gewählt, den Sieg vor Augen. Ich weiß, dass ich mit Gott schon gesiegt habe. Ich werde die Ewigkeit bei Gott sein. Das hat mein Vater, das hat Jesus mir verheißen. Und was da auch kommen mag, was da auch passieren mag, hier ist nochmal im Korinther wieder die Bestätigung. Er will dafür sorgen, dass ich all diese Sachen auch durchstehen kann und nicht darunter kaputt gehen werde und nicht absagen werde und nicht Gott verlassen werde. Amen.